Zu Beginn des neuen Jahres wurde Amerika durch eine Reihe von wahrscheinlich koordinierten Terroranschlägen erschüttert. China hat im Stillen einige dramatische Schritte unternommen, die manche als die größte Aufrüstung seit den 30er Jahren bezeichnen. All das und noch viel mehr besprechen wir in der heutigen Ausgabe von Trumpet World. Wir haben heute unser reguläres Panel hier. Es gibt eine ganze Reihe von Nachrichten aus China, die zeigen, welche Bedrohung sie für die Vereinigten Staaten darstellen. Jeremiah Jacques hat viele dieser Nachrichten für uns in einem praktischen Überblick zusammengestellt.
Ich wollte eigentlich mit einem Zitat des Chefredakteurs der Posaune, Gerald Flurry, beginnen. Es stammt aus einer Broschüre, die er im Jahr 2021 geschrieben hat. Darin schrieb er: Die Welt erkenne, was für ein Machtzentrum China wird. Durch seine wirtschaftlichen Manöver hat es die USA als größte Volkswirtschaft der Welt überholt. Sein Militär entwickelt sich und erobert ganz Asien und darüber hinaus. Seine Führer haben eindeutig den Ehrgeiz, die Welt zu beherrschen. Zitatende, CSO, das ist Herr Gerald Flurry, wie ich bereits sagte. Es handelt sich um den ersten Absatz seiner Broschüre mit dem Titel Chinas gefährlicher Schachzug gegen Amerika. Und wie Sie sehen, schlägt er dort wirklich Alarm, wegen der dunklen Ambitionen der Kommunistischen Partei Chinas. Und damit wollte ich beginnen, denn die große Nachricht dieser Woche ist, dass diese dunklen Ambitionen überall zu sehen sind, wohin man schaut. So gab es einen neuen Bericht im Federalist, in dem es um Chinas beispiellose militärische Aufrüstung geht, die eindeutig darauf abzielt, Amerika und seine Verbündeten herauszufordern. Der Bericht stammt von Chuck DeVore und er beschreibt detailliert, wie China seine Atom- und Raketenarsenale ausbaut und wie China bereits die größte Marine der Welt hat, wenn man nach der Anzahl der Schiffe geht. An einer Stelle schreibt er, Zitat, wie die Aufrüstung Nazi-Deutschlands in den 30er Jahren ist das von der Kommunistischen Partei Chinas angeordnete Militarisierungsprogramm nicht einfach eine Aufrüstung der Großmacht. Es ist eine Waffe im Dienste einer tödlichen Ideologie. Zitat Ende. Damit bringt DeVore wirklich auf den Punkt, warum Chinas militärische Aufrüstung so besorgniserregend ist. Und zwar deshalb, weil Xi Jinping und die anderen Führer der Kommunistischen Partei Chinas diese rasch wachsende Militärmacht nutzen wollen, um der ganzen Welt ihren Willen aufzuzwingen, so wie sie ihn derzeit innerhalb Chinas auf extrem drakonische und unterdrückerische Weise durchsetzen. Man kann sich die Tibeter in China ansehen. Man kann sich die Uiguren, die Hongkonger und sogar die Mongolen ansehen. Die Kommunistische Partei Chinas setzt ihren Willen gegenüber all diesen Gruppen mit brutaler Gewalt durch. Und da die Kommunistische Partei Chinas natürlich Atheisten sind, sind es in vielen Fällen religiöse Gruppen, gegen die sie Gewalt anwenden. Denn für die Kommunistische Partei Chinas gibt es keine höhere Macht im Universum als die Kommunistische Partei Chinas. Und sie wollen, dass jeder ihre Partei und den chinesischen Staat als die höchste Macht verehrt. Und da die militärische Macht der Kommunistischen Partei Chinas so schnell wächst, wollen sie ihren Willen auf die gleiche Weise weit über Chinas Grenzen hinaus durchsetzen. Und dann läutete Xi Jinping das neue Jahr mit der Aussage ein, dass niemand Chinas geplante Annexion Taiwans aufhalten könne. Er nannte es eine Wiedervereinigung mit Taiwan, aber die Kommunistische Partei Chinas hat diese Insel nie kontrolliert. Es ist also ungenau, es als Wiedervereinigung zu bezeichnen, aber wie auch immer man es nennen will, Xi Jinping ist nach wie vor wild entschlossen, diese souveräne demokratische Nation zu erobern. Und er sagt, dass niemand in der Lage sein wird, ihn aufzuhalten, wenn er beschließt, dass es an der Zeit ist, seinen Zug zu machen. Eine sehr abschreckende Neujahrsansprache des Vorsitzenden Xi. Außerdem hat China diese Woche mit dem großen Hack des US-Finanzministeriums gezeigt, dass es nicht bei Worten bleibt. Die chinesischen Hacker waren in der Lage, Software von Drittanbietern zu verwenden, um Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen und sich direkt in die einzelnen Arbeitsstationen vieler Mitarbeiter des Finanzministeriums einzuklinken. Wir wissen noch nicht, worauf sie genau zugreifen konnten und was dabei herauskommt. Aber dies ist nur der letzte Teil einer unaufhörlichen Kampagne der Chinesen, die jedes amerikanische System hacken wollen, das ihnen möglich ist. Und es ist sehr beunruhigend, wenn man sich vorstellt, welche Art von Spionage, Erpressung, Nötigung und Chaos diese Art von Angriffen nach sich ziehen könnte. Die letzte Geschichte, die ich erwähnen wollte, klingt vielleicht nicht so dramatisch wie eine militärische Aufrüstung oder die Einnahme Taiwans oder Cyberangriffe, aber es ist ein weiterer alarmierender Bereich, in dem wir die dunklen Ambitionen der Kommunistischen Partei Chinas sehen können. Und das ist der erzwungene Technologietransfer, bei dem fortschrittliche Fertigungstechnologien gestohlen werden. China macht das schon seit Jahren so. Sie lassen ein bestimmtes westliches Unternehmen nach China kommen, um sich dort niederzulassen und alle billigen Arbeitskräfte anzuzapfen und sogar an ihren Markt mit mehr als 1 Milliarde Menschen zu verkaufen. Aber dann nutzt China diese Geschäftsvereinbarung immer wieder, um das geistige Eigentum des ausländischen Unternehmens zu stehlen. Und dann machen die Chinesen ein geschicktes Reverse Engineering und fangen an, das gleiche Auto oder Telefon oder was auch immer zu produzieren, aber jetzt wird es von einem chinesischen Unternehmen hergestellt. Und dann greift die Regierung ein und subventioniert dieses chinesische Unternehmen, damit es mit Verlust verkaufen kann. Und dann können die ursprünglichen Hersteller, die ausländischen Unternehmen, damit nicht konkurrieren und werden dadurch aus dem Geschäft gedrängt. Dies ist bei viel zu vielen Unternehmen geschehen, um sie alle aufzuzählen. Und The Hill hat diese Woche einen sehr aussagekräftigen Artikel darüber veröffentlicht, in dem es speziell um all die ausländischen Autofirmen geht, denen das passiert ist. Und darum, wie sehr sich die Chinesen an diesem Diebstahl bereichert haben und wie sehr er viele andere Nationen geschädigt hat. Es ist also eine beunruhigende Praxis. Es ist Diebstahl. Und es ist nur ein weiterer Bereich, in dem wir sehen können, dass Chinas Führer eindeutig den Ehrgeiz haben, die Welt zu beherrschen. Und dass es wenig gibt, was sie nicht tun würden, um ihre dunklen Ziele zu erreichen.
Sie haben mit dem Zitat des Chefredakteurs der Posaune begonnen. Ich meine, selbst zu diesem letzten Punkt sagte er dies in einer Sendung von der Schlüssel Davids im Mai 2000. Ausschnitt 1.
China hat jahrelang mit aller Macht versucht, die US-Wirtschaft zu überholen, und das haben sie jetzt wahrscheinlich auch geschafft. Und sie haben auch versucht, unsere moderne Wissenschaft zu überholen, und sie haben sich sehr bemüht, uns auch auf diesem Gebiet zu übertreffen, denn die Wissenschaft hat viel mit der Qualität der Wirtschaft und ihrer Stärke zu tun.
Er sprach in diesem Schlüssel Davids Programm über all diese verschiedenen Möglichkeiten, wie China uns überholen kann. Ich meine, Sie haben die Art und Weise erwähnt, wie Sie betrügen und stehlen, um das zu erreichen. Aber in derselben Sendung hat er auch eine wichtige biblische Wahrheit herausgestellt. Clip 2, George.
Ich glaube, jeder weiß, dass China und die USA im Laufe der Jahre aneinander geraten sind. Und das Verhältnis ist wirklich nicht gut. Ich möchte mit Ihnen über diesen Konflikt zwischen China und den USA sprechen und Ihnen zeigen, dass dieser Konflikt in der Bibel ausdrücklich prophezeit wird. Er ist so wichtig, dass Gott ihn in die biblische Prophezeiung aufgenommen hat. Und es ist auffallend klar.
Nach dieser Einführung ist es also wichtig, dass die biblische Perspektive auf das, was wir mit China erleben, auffallend klar ist.
Ja, das ist eine starke Einführung. Und Herr Flurry hat dies auch in der Broschüre erörtert, die ich zu Beginn dieses Abschnitts erwähnt habe. Es heißt Chinas gefährlicher Schachzug gegen Amerika. Darin erörtert er verschiedene biblische Prophezeiungen, die in diesem Zusammenhang relevant sind. Er zeigt, wie China immer mächtiger und kriegerischer wird und sich immer mehr gegen die USA richtet, wie wir gerade im Clip gehört haben, auf Kollisionskurs mit den USA. Darin wird gezeigt, dass China mit anderen Nationen zusammenarbeitet, um die Vereinigten Staaten in naher Zukunft zu belagern. Und Herr Flurry zeigt, dass dies im Grunde der Beginn des Dritten Weltkriegs sein wird. Ich denke, es ist schon alarmierend genug, die militärische Aufrüstung der Kommunistischen Partei Chinas, ihre zunehmende Aggression und ihren wirtschaftlichen Diebstahl zu sehen. Aber wenn man all das zu den Prophezeiungen hinzufügt, die zeigen, was China mit all seiner militärischen und wirtschaftlichen Macht sehr bald zu tun gedenkt, dann ist das Bild wirklich beunruhigend. Ich hoffe daher, dass jeder, der noch kein Exemplar besitzt, sich die Broschüre Chinas Gefährlicher Schachzug gegen Amerika bestellen wird, um diese Prophezeiungen besser zu verstehen.
Und wir bieten heute kleine Bücher an, keine dicken Wälzer, mit anspruchsvoller Lektüre, die wir natürlich auch haben und die es wert sind, dass man sich mit ihnen beschäftigt. Chinas Gefährlicher Schachzug gegen Amerika. Das ist eine dünne kleine Broschüre, in die man leicht eintauchen kann. Sie können die Literatur auf unserer Webseite dieposaune.de bestellen oder Sie können die Website auch nutzen, um mit uns in Kontakt zu treten. Sie können uns eine E-Mail an info@dieposaune.de schicken, wenn Sie damit Schwierigkeiten haben, und Sie können sie online lesen. Wir schicken Ihnen auch gerne ein kostenloses gedrucktes Exemplar zu, damit Sie es zusammen mit Ihrer Bibel studieren können und in der Lage sind, den Deckel Ihres Laptops zu schließen und das ohne Ablenkung zu tun und sich wirklich damit zu beschäftigen. Bevor wir Simon seine lang erwartete Chance im Nahen Osten geben, möchten Sie uns noch andere Geschichten aus Asien erzählen, Jeremiah?
Ja, nur ein paar kurze Geschichten. Zunächst eine kurze Geschichte über BRICS. Das ist die Wirtschaftsgruppe der Nationen, die nach ihren ersten 5 Mitgliedern Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika benannt ist. Die BRICS sind eine anti-westliche Gruppierung. Sie verabscheuen die Vereinigten Staaten und wollen Wege finden, gegen sie und insbesondere gegen den Dollar zu arbeiten. Letztes Jahr haben sie 4 weitere Mitglieder aufgenommen. Das waren Ägypten, Äthiopien, Iran und die Vereinigten Arabischen Emirate. Und diese Woche wurden 9 weitere Länder aufgenommen. Diesmal handelt es sich nicht um Vollmitglieder, sondern nur um Partnerländer mit Beobachterstatus. Dennoch ist die Liste dieser Länder recht beeindruckend. Es sind Belarus, Bolivien, Kuba, Indonesien, Kasachstan, Malaysia, Thailand, Uganda und Usbekistan. All diese Länder sind seit dieser Woche Beobachterpartner der BRICS. Das bedeutet also, dass BRICS wächst. Und obwohl die BRICS derzeit wenig Zusammenhalt und keinen wirklichen Mechanismus für den Handel haben, geschweige denn irgendeinen militärischen Mechanismus, könnten sie in den kommenden Jahren an Einheitlichkeit und Bedeutung gewinnen. Und da die BRICS so entschieden gegen die USA eingestellt sind, könnte dies ernsthafte Auswirkungen auf die USA haben. Es gibt also viel zu beachten. Und dann noch eine kurze Meldung über Südkorea. Einem neuen First-Post-Bericht zufolge wünschen sich 73% der Südkoreaner, dass ihr Land ein Atomwaffenarsenal aufbaut. Südkorea ist ein vertraglich gebundener Verbündeter der Vereinigten Staaten und hat daher immer davon abgesehen, ein Atomwaffenarsenal aufzubauen. Da die USA im Falle eines Angriffs eingreifen und Südkorea unter ihrem nuklearen Schutzschirm in Sicherheit bringen sollen. Aber die Südkoreaner waren entsetzt über Amerikas beschämenden Rückzug aus Afghanistan vor ein paar Jahren. Sie waren auch entsetzt, als sie sahen, wie die Ukraine, der Amerika versprochen hatte, sie zu verteidigen, brutal behandelt und nicht in einem Maße unterstützt wurde, dass es ihr ermöglichte, die Invasion zu stoppen. Die Südkoreaner sind auch besorgt über die Rückkehr von Präsident Trump. Herr Trump hat sich während seiner ersten Amtszeit oft über die Lastenteilungsvereinbarung mit Südkorea aufgeregt. Er verhandelte die Bedingungen neu, um sicherzustellen, dass die Südkoreaner mehr zahlen. Und er argumentiert immer wieder, dass Südkorea immer noch mehr zahlen sollte. Hinter all dem steht also ein großes Fragezeichen, was die Zuverlässigkeit und das Engagement Amerikas angeht. Und nun zeigt dieser neue Bericht, dass 73% der Südkoreaner sagen: Wissen Sie was? Wir wissen nicht wirklich, was Amerika tun wird. Also sollten wir unser eigenes Atomwaffenarsenal aufbauen. Nur so können wir verhindern, von einer anderen atomar bewaffneten Nation angegriffen zu werden. Es könnte also sehr bald ein weiteres Land dem Club der Atomwaffen beitreten. Im Moment ist das ein sehr exklusiver Club. Nur 9 Länder gehören ihm an. Aber Südkorea könnte bald beitreten. Auch in Japan und Saudi-Arabien gibt es Gerüchte über einen Einstieg in die Atomenergie. Und natürlich ist auch der Iran der Bombe sehr nahe. Der allgemeine Trend ist also alarmierend. Und ich denke, er zeigt, dass das Undenkbare vielleicht gar nicht so weit entfernt ist, wie viele von uns gerne glauben würden.
Und ich denke, dass die Aussicht auf eine südkoreanische Bombe in dieser Woche und in den letzten Monaten viel beunruhigender, besorgniserregender und beängstigender geworden ist, als sie es vorher war. Ich weiß nicht, ob Sie heute Morgen die neuesten Nachrichten aus Südkorea gesehen haben, wo der Präsident abgesetzt worden ist. Sie schicken die Polizei, um zu versuchen, den Präsidenten zu verhaften. Der Präsident setzt seine eigene Garde und das Militär ein, um die Polizei aufzuhalten, damit sie ihn nicht verhaften kann. Das sind die Dinge, die man in einem afrikanischen Land erwartet, wenn es um Nachfolgestreitigkeiten und dergleichen geht. Und ich denke, wir haben vorhin über Südkorea und den demokratischen Rückfall gesprochen, wo eine scheinbar etablierte, reife Demokratie auseinanderfällt. Ich denke, wenn man sich die Sache etwas genauer ansieht, nachdem wir diese Diskussion geführt haben, ist es noch nicht allzu lange her, dass es dort größere Probleme gab, dass Präsidenten angeklagt und gestürzt wurden. Ich denke, dass sie in vielerlei Hinsicht nicht die reife, etablierte Demokratie sind, nach der sie aussehen. Wie sehr kann ein Land wie dieses eine Atombombe gegen unbefugten Gebrauch sichern? Dann gibt es natürlich noch eine ganze Reihe anderer, historisch sehr bedrohlicher Überlegungen, wenn es um Japan geht. Ich möchte nicht zu sehr in diese Richtung gehen. Es gibt eine lange Diskussion über die Verbreitung von Kernwaffen, die wir führen können. Aber ich meine, Sie können sicherlich sehen, dass die Verbreitung dieser Bomben in verschiedenen Ländern eine Menge Gefahren mit sich bringt. Vielen Dank, Jeremia. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit, um ein Update von Mihailo Simonsekic über den Nahen Osten zu bekommen.
Am Mittwoch war die große Nachricht aus dem Nahen Osten, dass die palästinensische Autonomiebehörde Al Jazeera verboten hat, im Westjordanland zu senden. Bei der palästinensischen Autonomiebehörde handelt es sich natürlich um eine halbautonome Proto-Regierung, die über einen Teil der besetzten Gebiete, wie manche sie nennen, neben Israel herrscht. Und Al Jazeera ist offiziell auf dem Papier eine gute Zeitung, obwohl sie mehr oder weniger ein Sprachrohr der katarischen Regierung ist. Im Grunde genommen werden sie von der Regierung benutzt, um ihr eigenes Image zu verbreiten, vor allem in der gesamten arabischen Welt, um den islamischen Extremismus zu schüren, um es ganz offen zu sagen, aber auch, um die berüchtigte Menschenrechtspolitik der katarischen Regierung zu beschönigen und dem Westen zu zeigen, dass das mit den Palästinensern an sich nichts Neues ist. Viele Länder haben sie verboten. Israel hat sie im letzten Frühjahr verboten. Saudi-Arabien, Ägypten und einige andere arabische Länder haben sie verboten, weil sie nicht wollen, dass Al Jazeera die palästinensische Autonomiebehörde dazu bringt, sie zu verbieten. Das ist im Grunde so, als würde der DNC den Washington Post sagen, dass sie auf ihrem Gebiet nicht mehr willkommen sind. Wenn Sie jemals auf die Website von Al Jazeera gegangen sind und auf die Schaltfläche für den Nahen Osten geklickt haben, haben Sie im Grunde nur gesehen, dass Israel böse ist, warum wir kein palästinensischen Staat haben. Und die palästinensische Autonomiebehörde ist normalerweise der größte Nutznießer dieser Art von Presse, weil sie dadurch mehr internationale Legitimität erhält, um ihre Ziele zu verfolgen. Warum verbieten Sie sie? Nun, die palästinensische Autonomiebehörde behauptet, dass Al Jazeera schon seit einiger Zeit irreführende Informationen verbreitet. Man könnte sagen, dass das Verbot nur vorübergehend ist und so weiter. Aber alles dreht sich um die Belagerung der PA in Jenin, über die wir vor ein paar Wochen gesprochen haben. Und Al Jazeera wurde letzten Monat verboten, in diesem Gebiet des Westjordanlandes zu senden. Doch das hat sie offenbar nicht davon abgehalten, weiterhin den Bären zu stehlen. Nun hat der dortige Präsident Mahmoud Abbas ein umfassendes Verbot verhängt. Das sagte der Korrespondent von Al Jazeera über das Verbot der PA.
Es ist jedoch wichtig zu erwähnen, dass die palästinensische Autonomiebehörde Al Jazeera bereits am 24. Dezember verboten hat, in Jenin zu berichten. Und zwar wegen der Berichterstattung über die Razzien der palästinensischen Autonomiebehörde gegen Widerstandskämpfer im besetzten Westjordanland. Die palästinensische Autonomiebehörde hat ihre eigenen Razzien durchgeführt, die von den israelischen Streitkräften getrennt sind. Wir sind es gewohnt, dass das israelische Militär Razzien gegen bewaffnete palästinensische Kämpfer im Westjordanland durchführt. Aber die palästinensische Autonomiebehörde hat diese Razzien in den letzten 4 Wochen intensiviert. Und weil Journalisten darüber berichtet haben, hat die palästinensische Autonomiebehörde beschlossen, selbst Maßnahmen zu ergreifen. Es ist wichtig zu wissen, dass die palästinensische Autonomiebehörde bei den Menschen, die sie eigentlich regieren soll, nicht sehr beliebt ist. Bei diesen Razzien in Orten wie Jenin wurden mehrere Palästinenser getötet. Und erst vor ein paar Tagen wurde eine palästinensische Journalistin bei einem Spaziergang in Jenin getötet.
Ich meine, die palästinensische Autonomiebehörde, der notorisch korrupte Mahmoud Abbas, ist seit 4 Jahren vorübergehend an der Macht.
Seit 15 Jahren.
Ja, ich würde auf 2 Jahrzehnte tippen. Ich meine, es handelt sich also um eine korrupte, undemokratische Regierung. Sie wollen einfach keine, ich wollte sagen, freie Presse. Al Jazeera ist nicht wirklich eine freie Presse. Sie wollen nicht, dass irgendeine Art von Presseaufsicht darüber berichtet, was sie vorhaben.
Nun, diese Art der Berichterstattung ist genau der Grund. Sie sprachen über Widerstandskämpfer. Diese speziellen Widerstandskämpfer, über die Sie sprechen, sind die Hamas und der palästinensische Islamische Dschihad. Das sind die Leute, die in Jenin das Sagen haben. Und wie wir bereits in dieser Sendung berichtet haben, hat es lange auf sich warten lassen, dass jemand diesen terroristischen, eiternden, anarchistischen Haufen auslöscht, den jedes andere Land auf der Welt nicht tolerieren würde, wenn es das könnte. Aber Katar ist einer der größten Unterstützer dieser Art von Gruppen. Sie haben der Hamas im Laufe der Jahre Hunderte von Millionen gegeben. Und das ist der Grund, warum all diese anderen arabischen Länder sie ebenfalls verboten haben. Sie versuchen aktiv, die Hamas zu beschönigen und, wie Sie gerade gesehen haben, mit der PA gleichzustellen. Nochmals, Sie sind korrupt, Sie haben eine Menge Dinge getan, aber wissen Sie, selbst Sie sind illegitim im Vergleich zu den wirklichen Widerstandskämpfern und so weiter. Al Jazeera ist keine unvoreingenommene Nachrichtenquelle, die versucht, Ihnen zu zeigen, was in der Welt vor sich geht. Man könnte sagen, dass Sie wahrscheinlich die effektivste Propagandaquelle der Welt sind. Um noch einmal auf die palästinensische Autonomiebehörde zurückzukommen, sie hat mehr oder weniger lange geduldet, dass die Hamas unter der derzeitigen Regierung operiert. Dass sie nicht nur gegen die Hamas in diesen Hochburgen wie Jenin vorgehen, sondern sogar ihren wichtigsten internationalen Unterstützer, zumindest ihren sichtbarsten internationalen Unterstützer, auf die schwarze Liste setzen, ist etwas, was Israel schon in den 90er Jahren gerne getan hätte. So etwas.
Es sieht so aus, als ob die Hamas, die Fatah und die Hamas, die palästinensische Autonomiebehörde und die Hamas sich schon seit langem hassen. Sie hassen Israel mehr und manchmal legen sie das beiseite. Aber es scheint, dass jetzt, wo die Hamas am Boden liegt, dass die Hamas das Westjordanland übernehmen würde. Jetzt haben sie die Gelegenheit, dafür zu sorgen, dass sie ihren Posten behalten und dass ihre islamistischen Rivalen nicht die Macht übernehmen.
Auch das noch. Interessant ist jedoch, dass die Hauptgruppe, die sie in Jenin bekämpfen, angeblich die Jenin-Brigade ist. Eine Dachorganisation, unter der die Hamas und alle ihre Gruppen kämpfen. Zu ihr gehört auch die Al-Aqsa-Märtyrer-Brigade, die der militante Flügel der Fatah war. Es ist umstritten, inwieweit sie heutzutage miteinander verbunden sind, aber die Fatah kämpft buchstäblich unter der Hamas und all diesen Leuten, auch unter ihren eigenen Soldaten. Zumindest waren es früher ihre eigenen Soldaten. Was eine ziemliche Kehrtwende gegenüber dem ist, was wir von der palästinensischen Autonomiebehörde seit ihrer Gründung gesehen haben. Noch einmal, warum tun sie das gerade jetzt? Ein Fatah-Vertreter sagte kürzlich der New York Post, dass er, sobald Trump zurückkommt, mit der Hamas abrechnen wird und so weiter. Und es könnte sehr gut sein, dass sie damit versuchen, einen Rivalen auszulöschen. Aber auch, wenn Trump zurückkommt und der Krieg in Gaza wahrscheinlich sehr bald vorbei sein wird, gibt es eine Menge Fragen, ob die palästinensischen Behörden ihnen überhaupt eine Chance geben werden, zu versuchen, das Land wieder zu regieren, oder ob es überhaupt eine palästinensische Autonomiebehörde geben wird, wenn die Leute sehen, wie ineffektiv sie gewesen ist. Und wir können bestenfalls für die letzten paar Jahrzehnte korrupt sein. Ich denke, dass die palästinensische Autonomiebehörde immer mehr Maßnahmen ergreift, um ihr Image aufzupolieren und sich dem westlichen Publikum schmackhafter zu machen, um möglicherweise im Gazastreifen zu regieren oder im Westjordanland besser Fuß zu fassen. Aber so oder so handelt es sich dabei, wie Sie schon sagten, mit ziemlicher Sicherheit um den Versuch, einen Unrivalen auszuschalten, um der Außenwelt zu zeigen, dass wir auf der Seite der Guten stehen und dass wir jetzt an der Reihe sind, ein Stück vom Kuchen abzubekommen.
Und dieser Appell an die westlichen Partner, das heißt, die westlichen Partner arbeiten mit den Palästinensern zusammen.
In der Tat. Konkret geht es weniger um Amerika und Israel obwohl die Regierung Biden und Barack Obama die Fäden in der Hand haben und es für sie einen großen Anreiz gibt, die Palästinenser auf Kosten Israels zu unterstützen. Aber wir beobachten insbesondere, dass sich die Palästinenser auf die eine oder andere Weise durch die eine oder andere Gruppe an Europa und Deutschland wenden werden. Die einschlägige Prophezeiung dafür, die unser Chef immer wieder für diese Art von Ereignissen herangezogen hat, ist Psalm 83. Die ersten Verse sprechen davon, dass eine Gruppe von Ländern zusammenkommt, um Gottes Volk anzugreifen, um die physischen Nationen Israels anzugreifen, unter anderem, und dass der Name Israels nicht mehr in Erinnerung sein soll. So heißt es ausdrücklich in Vers 5. Und in den Versen 7 bis 9 ist die Rede davon, welche Länder dazugehören. Es ist eine lange Liste. Man kann sie sich ansehen und in der Bibel und in der weltlichen Geschichte feststellen, dass keine Gruppe dieser Nation weder in dieser Zusammensetzung noch mit diesem Ziel jemals in Erfüllung gegangen ist. Deshalb sagt Herr Flurry, dass es eine schöne Prophezeiung ist. Am Ende von Vers 9 ist von Assur oder den Assyrern die Rede, dem Urvolk Deutschlands und speziell von den Philistern. Und in seinem kostenlosen Buch »Der König des Südens« sagt Herr Flurry, dass dies die Palästinenser im Gazastreifen und sogar im Westjordanland bis zu diesem Punkt einschließt. Sie standen größtenteils unter der Kontrolle des Irans, durch die Hamas, vor allem natürlich in Gaza, aber auch durch den palästinensischen islamischen Dschihad und einige andere Gruppen. Und das bezieht sich auf eine andere Prophezeiung, über die wir oft sprechen, nämlich Daniel 11 und Vers 40. Und wie Herr Flurry ausgeführt hat, richtet sich dieses Bündnis gegen Deutschland. Es wird also etwas passieren, das die Palästinenser vom Iran nach Deutschland, nach Europa, in den Westen spaltet, wenn ich diesen Begriff verwenden darf. Unter der Hamas-Regierung wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Aber die Fatah war, vor allem für die Europäische Union, ihr Lieblingsprojekt. Sie schickte all diese Euros, um sie aufzubauen und sie als die Zukunft der Demokratie und des Friedens im Nahen Osten darzustellen und so weiter. Als ich vor kurzem in Israel war, um beim Ausräumen des neuen Büros des Armstrong Institute of Biblical Archaeology unserer Tochtergesellschaft zu helfen, habe ich alte Lagerräume aufgeräumt und dabei sogar Papiere gefunden, die belegen, dass die EU Geld an die Palästinenser schickt. In Archiven, mit denen die früheren Eigentümer des Gebäudes oder eine andere Gruppe verbunden waren. Die EU ist bei den Palästinensern sehr präsent und im Idealfall wäre eine aufgeräumte palästinensische Behörde ihr Traumpartner. Und es sieht so aus, als würde Abbas versuchen, diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen.
Und das passt gut zu einer der Geschichten, die ich aus Europa erzählen wollte, nämlich dass Syrien ein weiteres Land ist, von dem prophezeit wird, dass es zu Europa überlaufen wird. Ich habe das in einem kurzen Beitrag über die Allianz aus Psalm 83 aufgeschlüsselt. Und das führt sie durch. Nun, warum ist dieser Psalm eine biblische Prophezeiung? Wie kann man das beweisen? Wie kann man beweisen, dass hier von den Syrern oder den Palästinensern die Rede ist? Dieser Abschnitt war mehr auf die Syrer ausgerichtet. Aber Sie können sich das auf unserem YouTube- oder Rumble-Kanal ansehen. Aber letzten Donnerstag oder letzten Freitag hatten sie Ahmed al-Shara. Am Wochenende sagte der de facto Führer von Syrien: Wir glauben, dass es 4 Jahre dauern wird, bis wir Wahlen abhalten können. Ich denke, das zeigt, dass dies die Zukunft Syriens ist. Das Land hat es nicht eilig, eine Demokratie nach westlichem Vorbild zu errichten. Sie werden sich nicht ihre eigene Version der US-Verfassung zu eigen machen. Er sieht eine Chance, der nächste starke Mann in Syrien zu werden. Ob es ihm gelingt, das zu halten, wird sich zeigen. Aber Sie wissen, dass er sich dort befindet. Der deutsche und der französische Außenminister haben sich heute mit Ahmed al-Shara zusammengesetzt. Und sie sind sehr positiv, sehr enthusiastisch, sehr hoffnungsvoll, dass sie hier einige Vereinbarungen treffen können. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock sagte: Meine heutige Reise, zusammen mit meinem französischen Amtskollegen im Namen der EU, ist ein klares Signal an die Syrer, dass ein politischer Neuanfang zwischen Europa und Syrien und zwischen Deutschland und Syrien möglich ist. Das ist es, was wir seit Jahren prognostiziert haben. Das ist es, was Chefredakteur Gerald Flurry in seinem Artikel »Wie die Syrien-Krise enden wird« geschrieben hat, dass sie mit einem Neuanfang, mit einem vom Iran losgelösten Syrien und mit dieser Art von Beziehung zu Deutschland enden wird. Und das ist das Thema unseres neuesten Posaune-Printmagazins, das wir ungefähr einmal im Monat verschicken. Sie können es erhalten und es noch einmal studieren und durchlesen. Der Artikel von Herrn Flurry trägt den Titel »Syriens Fall«. Eine weitere erfüllte Schlüsselprophezeiung. Hatten Sie noch andere Artikel aus dem Nahen Osten, die Sie erwähnen wollten, Mihailo?
Eine andere, die ich erwähnt habe, ist, dass die Houthi-Rebellen im Jemen gestern Abend eine Rakete und eine Drohne nach Israel geschickt haben. Die Drohne wurde abgefangen, bevor sie den israelischen Luftraum erreichte. Die Rakete hat es tatsächlich geschafft und wurde anschließend von den Luftverteidigungskräften abgeschossen. Durch die Rakete selbst wurde niemand getötet oder verletzt, obwohl offenbar einige Menschen bei den Evakuierungsmaßnahmen und so weiter verletzt wurden. Und sie haben noch viel mehr von diesen Eskalationen gesehen, mehr von diesen Raketenangriffen und Drohnenangriffen der Houthis, einschließlich derer, die tatsächlich in Israel selbst ankommen und in einigen Fällen sogar ihre beabsichtigten Ziele treffen, zusammen mit Israel, das immer mehr Maßnahmen ergreift und den Jemen selbst angreift. Ich glaube nicht, dass wir das letzte Woche erwähnt haben, aber sie haben letzte Woche einen massiven Bombenangriff auf Sana'a, die Hauptstadt des Jemen, durchgeführt, bei dem anscheinend fast Tedros Ghebreyesus, der Mann von der Weltgesundheitsorganisation, der sich zu der Zeit im Jemen aufhielt, getroffen wurde, was, ich meine, glücklicherweise nicht zu seinem Tod führte. Aber es wäre interessant gewesen zu sehen, was passiert wäre, wenn die Umstände ein wenig anders verlaufen wären. Aber die Houthis sind im Moment der einzige Stellvertreter, den der Iran im Kampf gegen Israel noch hat. Die Hisbollah ist enthauptet worden. Die Hamas ist in den letzten Zügen. Der Irak beobachtet, was in Syrien passiert. Sie haben in dem Kampf mit Israel nichts mehr zu melden. Und die Houthis haben eine Menge hochentwickelter Waffen, aber sie sind auch sehr weit von Israel entfernt. Es wäre also interessant zu sehen, wie es mit diesem Konflikt weitergeht.
In Ordnung. Vielen Dank für das Gespräch, Mihailo. Ich möchte nur noch eine letzte Meldung aus Europa einschieben, die es meiner Meinung nach wert ist, zur Kenntnis genommen zu werden. Ich meine, wenn man sich die beiden großen Trends ansieht, die wir für Europa beobachten, dann beobachten wir, dass sich Europa mit Syrien verbündet. Und wir beobachten den Aufstieg eines starken deutschen Führers. Und in Österreich ist gerade heute der Versuch gescheitert, eine Führungspersönlichkeit für sich zu finden. Sie hatten ihre Wahlen im September abgehalten. Das war der beste Versuch, eine Koalitionsregierung zu bilden. Und er ist gescheitert. Also haben sich die linke Mainstream-Partei, die rechte Mainstream-Partei und diese andere Partei, die Neos, zusammengetan, um zu versuchen, eine Koalition zu bilden. Und es braucht drei Parteien, weil die rechtsextreme Freiheitspartei die Wahl im September gewonnen hat und sie nicht zulassen wollen, dass die rechtsextreme Freiheitspartei die Regierung führt. Aber die einzige Möglichkeit, sie von der Macht fernzuhalten, ist eine ziemlich komplizierte Dreierkoalition. Und das hat nicht funktioniert. Sie ist gescheitert. Und das ist etwas, worüber Herbert Armstrong jahrelang gesprochen hat. Etwas, worüber der Chefredakteur der Posaune, Gerald Flurry, jahrelang gesprochen hat, dass es in Europa einen starken Mann geben wird. Und ich glaube, wir haben es letzte Woche in der Sendung besprochen, dass er mit unorthodoxen Mitteln an die Macht kommen wird und dass es zu einer Art demokratischem Stillstand kommen wird, sodass man ihn mit einem Fallschirm auf andere Weise absetzen muss. Dieser Trend ist in ganz Europa zu beobachten und Österreich ist ein gutes Beispiel dafür. Es lohnt sich also, das zu beobachten. Nun, alle Geschichten, über die wir in dieser Sendung gesprochen haben, sind es wert, beobachtet zu werden. Chinas gefährlicher Schachzug gegen Amerika. Der König des Südens ist vielleicht ein bisschen länger, aber Sie können sie auf unserer Website dieposaune.de bekommen und wir freuen uns sehr, wenn Sie sie dort lesen. Wir schicken sie Ihnen gerne zu, egal wo auf der Welt Sie sich befinden. Wenn Sie also dorthin gehen oder sich mit uns unter info@dieposaune.de in Verbindung setzen, können wir sie für Sie bestellen. Nun, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Wir werden am Mittwoch mit unserer regulären, vorab aufgezeichneten Sendung zurückkehren und bis dahin beobachten Sie weiter Ihre Welt.